wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder auch gute Nacht und herzlich willkommen zu Future Weekly, dem Startup-Podcast. Wie immer mit mir, Daniel, und auf der anderen Seite, wie immer, dem
Markus.
Und stell dir vor, heute ist nicht nur ein besonderer Tag wegen unserem besonderen Gast, sondern heute ist auch ein besonderer Tag, weil heute ist Podcast Nummer 100. Das ist schon gar nicht mal so schlecht, finde ich. Also auf die nächsten 900, mein Freund. Aber dazu haben wir natürlich auch uns gedacht, da müssen wir jemanden ganz besonderen ranholen. Ist natürlich jeder unserer Gäste ganz besonders, aber über ihn freuen wir uns sehr. Meine Damen und Herren, wir freuen uns sehr, da werde ich sogar förmlich, dass wir Oliver Holle dabei haben. Hallo, lieber Oliver.
Servus Daniel, servus Markus. Ja, es ist mir eine wirklich große Ehre. Ich weiß das zu schätzen.
Du, wir freuen uns sehr und wir haben natürlich auch Tradition. Das heißt, ich fange mal so ganz traditionell an. Grundsätzlich dürfte eigentlich jeder dich kennen. Wenn du was mit Startups zu tun hast und Oliver noch nicht kennst, schäm dich, da hast du noch viel Arbeit vor dir, wenn du ihn kennst. Dann sind wir gespannt, was wir heute rausfinden, was du vielleicht noch gar nicht weißt. Aber wie so oft, ich starte einfach mal ganz gerne, ganz unschuldig auf LinkedIn und schaue mir mal an, was LinkedIn so über dich zu sagen hat. Und da steht Oliver Holle, Managing Partner at Speedinvest. Ja gut, also das ist jetzt wenig falsch zu verstehen. Dennoch wäre ich ganz neugierig. Was erzählst du Leuten, wenn du sie in einer Bar triffst und die sagen, Oliver, was machst denn du so beruflich?
Ja, am liebsten vermeide ich das Thema, weil da muss ich sofort über Startups reden und in der Bar rede ich eigentlich ganz gerne über andere Dinge. Aber letztlich erkläre ich, I'm working with founders, I'm working with tech startups. Und dann versuche ich möglichst lang zu vermeiden, zu erwähnen, dass wir Geld investieren. Das ist die nächste Übung.
Du bist mir 2011 aufgefallen in der berühmten Spengergasse, wo quasi euer Zuhause war und auch das Zuhause von der ersten Firma, in der ich involviert war, und da hast du gepitcht. Und das war für mich einer der besten Pitches, die ich je gesehen habe. Und zwar war dein Pitch, I'm Oliver, damals hieß die Firma, glaube ich, noch anders, The Merger, oder
so basically Oliver. Ich glaube, es war sogar, genau, We Have Money, und das war tatsächlich schon Speed Invest, das war allerdings noch vorm First Closing, also wir hatten de facto noch gar kein Geld. Aber wir haben es halt schon mal gepitcht, ja. Ja, das ist ja letztlich das, was wir tun. 2010 war es auch tatsächlich noch ein wirkliches, wirkliches Differenzierungsmerkmal. Das muss man sagen. Die Welt hat sich auch wirklich geändert. Aber damals waren wir tatsächlich die Einzigen mit Geld in Wien, die in der Lage waren. Oder nicht die Einzigen, aber ganz, ganz wenige andere unterwegs. Und da musste man gar nicht mehr viel reden. Ja, heute ist das anders. Ja.
Und das Lustige ist, ich meine, wenn ich so zurückdenke, ich meine, ihr sagt, damals hattet ihr eigentlich noch nicht wirklich Geld. Ich meine, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war das ein einstelliger Millionenbetrag, den ihr damals hattet für den ganzen Fonds, oder?
Nein, 10 Millionen genau. Also es waren genau 10 Millionen. Knapp. Aber ja, es war natürlich, also inzwischen verwalten wir in Größenordnung 450 Millionen. Und das ist schon völlig anders. Aber damals war das auch für uns schon eine sehr große Summe und vor allem wahnsinnig schwierig zu bekommen, und wir waren auch sehr stolz, dass wir das dann verteilen durften.
Jetzt würde ich gerne noch mal ein paar Schritte zurückgehen, weil ich meine, man ist ja nicht plötzlich irgendwo so in der Lage, dass man da 10 Millionen irgendwie ausgeben kann, darf und auch überhaupt weiß, worauf es ankommt. Wie hat denn das Ganze bei dir begonnen? Ich weiß, du bist ja für mich so einer der Urväter der österreichischen Startup-Szene. Da gab es ja so drei Eckpfeiler, Number 3 United, und davor gab es aber noch was, und du hast einen Firmennamen gehabt, den ich bis heute nie ganz aussprechen kann. Erzähl uns ein bisschen über deinen Background.
Naja, ich habe eigentlich direkt von der Uni weg gegründet. Das mag man als unvernünftig sehen. In Wirklichkeit sehe ich es auch heute als unvernünftig. Aber so war es. Wir haben eine Firma gegründet, die hat geheißen SYSIS, S-Y-S-I-S, Institut zur Simulation sozioökonomischer Prozesse. Das kriege ich gerade selber nicht mehr raus. Ich erspare euch jetzt die Details.
Auch wirklich Name, der,
ja, gut, oder? Ganz schön Marketing-Experte.
Wahnsinnsding.
Ja, aber es war halt so, wir waren halt ganz, ganz früh dran im Internet. Also wir waren einer der ganz wenigen, die angefangen haben, überhaupt im Internet, sage ich mal, etwas anderes als Webseiten zu bauen. Wir haben eben interaktive Spiele gebaut, mit damals edukativem Ansatz, Klimawandel haben wir damals schon simuliert, solche Dinge. Und das alleine hat eigentlich gereicht, um Venture-Kapital an Bord zu holen. Auch damals gab es schon Venture-Kapital. Das war eben bei dem ersten Dotcom-Boom. Und dann haben wir versucht, diese Spielkonzepte, die wir da damals entwickelt haben, zu Produkten zu machen und international zu verkaufen. Das ist uns grandios nicht gelungen, aber wir haben halt überlebt. Wir haben dann eben auch angefangen, im Mobile-Bereich Spiele zu entwickeln. Das war nämlich der einzige Bereich, wo dann auch tatsächlich noch Geld am Markt war. Und so sind wir Schritt für Schritt in dieses ganze Thema Mobile Messaging, Mobile Content hingedriftet, muss man sagen. Und das war dann irgendwann einmal der Pot of Money, den wir gefunden haben mit der Süßis. Wir hatten dann eine globale Partnerschaft mit Ericsson. Das war aber jetzt dann schon 6, 7 Jahre into the crazy ride. Und wir waren wirklich davon 3 Jahre faktisch pleite. Also das war alles andere als lustig, wirklich schwierig, vor allem weil wir auch selber massivst verschuldet waren privat. Also jedenfalls haben wir es überlebt und mit dem Erfolg mit der Ericsson haben wir dann auch in der Position, eben mit 2 anderen Startups zu fusionieren. Das war dann, aus dem ist dann die 3 United entstanden. Und das war dann eigentlich eine sehr, sehr erfolgreiche Firma und die haben wir dann verkauft an die VeriSign. Und das war sozusagen mein Mandat, dann auch erstens, dass ich es mir leisten konnte und auch vielleicht ein bisschen die Credibility hatte, um zu investieren.
Ich mag da mal ganz kurz einhaken. Erstmal, was ich ganz spannend finde, wie alt warst du bei deinem ersten Venture, als es da so richtig losging?
Naja, die Firma haben wir gegründet. Naja, das war damals noch eine Personengesellschaft, die haben wir 93 gegründet, da war ich 23. Und dann haben wir
Wahnsinn.
es. Ja, und dann 3 Jahre später haben wir dann die GmbH gegründet, aber das war alles noch während dem Studium. Das war alles parallel.
Weil ich bin so neugierig, weil als ich 2011 in die Startup-Szene gekommen bin, da waren viele Dinge, die waren schwierig zu begreifen. Es gab wenig Quellen, es gab wenig Netzwerk, ich hätte nicht gedacht, was Venture-Kapital ist, geschweige denn ein Angel. Ja, keine Ahnung. Man hat immer so mitgenickt und gesagt, ja, klar, klar, klar. Woher hast du dein Know-how bezogen, um überhaupt eine globale Firma mit aufzubauen, in so jungen Jahren, in der Zeit, wo einfach meines Erachtens kein Zugang zu Know-how war?
Ja, muss ich das mal vorstellen. 2011 war 6 Jahre, nachdem wir die Firma verkauft haben. 5 Jahre, nachdem wir die Firma verkauft haben. Also es war wirklich eine andere Zeit. Und das war auch das Schwierige. Es gab schlicht und einfach kein Know-how. Es gab auch keine anderen Gründer. Es gab vielleicht 2, 3 andere Gründer, die ungefähr etwas gemacht haben. Mit denen hat man aber auch keinen wirklichen Kontakt gehabt. Das hat man sich eigentlich alles selber aus den Fingern gesogen. Und unsere Investoren hatten schon gar keine Ahnung. Also die waren alle gute Menschen und hatten gute Jobs als Banker und vielleicht ein Consultant, aber im wirklichen Startup-Umfeld war da gar nichts da. Und deswegen sind ja auch so wahnsinnig viele gescheitert. Und deswegen haben wir 10 Jahre gebraucht und nicht 4. Das war schon wirklich schwierig.
Gab es da irgendeine internationale Inspiration? Hast du Paul Graham gelesen oder ähnliches? Oder war es wirklich so, dass ihr sowieso nur in Österreich auch euch nicht inspirieren habt lassen?
Also von Paul Graham habe ich überhaupt nichts gewusst, auch lange nachdem ich die Firma verkauft habe, wenn ich wusste, wer Paul Graham ist. Ich meine, das ist ja so, wenn man als Gründer unterwegs ist, hat man auch gar nicht die Zeit. Also damals, um jetzt groß irgendwie Bücher zu lesen oder Blogs zu lesen, das war ganz, ganz Hardcore-Unternehmertum. Und da gab es nichts anderes als Kunden und Mitarbeiter und Firma bauen. Also, aber wir waren von Anfang an, also unsere ersten Kunden, auch schon mit der Süßis, waren international. Also was ich halt nie gemacht habe, bin nie in Österreich sozusagen stecken geblieben. Oder das hätte ich emotional, aber vielleicht ist es auch ein Ego-Thema, das hätte ich mit mir selbst nicht vereinbaren können. Also, und so. Ich habe ja auch in den USA studiert.
Hattest du irgendwelche Mentoren?
Nein, nein, das ist, ich spreche das manchmal mit meiner Frau, ich habe keine Mentoren, ich habe auch keine Vorbilder, es ist irgendwie, kann man mal tiefenpsychologisch sich rein anschauen, aber in Wirklichkeit hat mich das immer eher, also bin ich eher mich davon weggedreht als sonst was, also das war nie meins, ja.
Und was war so für dich dein Nordstern damals? Was war so für dich deine intrinsische Motivation? Weil das tust du ja nicht an, einfach weil du denkst, komm, ich mache jetzt hier mal ein paar Euro, das geht sicher leicht, sondern das war ja brutal. Das war ja böses, wie das klingt.
Naja, am Anfang war das schon diese unbändige Lust, Produkte zu entwickeln. Es hat uns einfach wahnsinnig Spaß gemacht und ich habe mit Leuten gearbeitet, die ich alle gemocht habe. Es war wirklich so, also Startup, Honeymoon. Ja, das war einfach wirklich super und da haben wir noch überhaupt nicht dran gedacht, dass das zu einer großen Firma werden können. Ich kann mich noch erinnern, wir sind zusammengesessen und gedacht, das machen wir jetzt einfach unser Leben lang. Wir werden jetzt unser Leben lang Spiele entwickeln, das ist super. Und dann haben wir lustigerweise nebenbei gejobbt. Meine erste Kundin war damals die Maria, meine jetzige Frau, die eben schon eine große Multimedia-Agentur gehabt hat. Und die wiederum hatte dann ihre Firma fusioniert mit einem deutschen Berater. Und von dem haben wir uns viel abgeschaut, weil der hat angefangen mit diesem ganzen Startup-Bullshit. Also der hat dann plötzlich aus dieser ganz braven Multimedia-Agentur hat der einen IPO-Kandidaten für den neuen Markt gebastelt. Mit super Slides und mit Hockeystick und allem drum und dran. Und wir waren damals die Businessmodelle, die Excel-Sheets, die in Wirklichkeit auf die PowerPoints gebastelt haben gegen gute Bezahlung. Und dann haben wir uns gedacht, hey, wenn der das kann, wo nämlich wirklich wenig dahinter war, dann können wir das auch. Und dann haben wir eben aus dieser Süßes-Spielebude sozusagen einen VC-Case gebaut. Und das Geld auch relativ schnell eingesammelt. Das war schon sehr
Mega.
lustig. Ja. Und dann haben wir natürlich nicht gewusst, was tun. Dann haben wir die 4 Millionen am Konto gehabt und haben, ja, alle, dann waren wir weniger smart, muss ich sagen.
Was war so der böseste Fehltritt damit, wenn du sagst, da waren wir weniger smart? Das impliziert, glaube ich, ein paar sehr geile Stories.
Ja, painful, painful. Also ich meine, abgesehen, also eine halbe Million dieser 4 Millionen haben wir mal investiert, um ein Riesenbüro mit einem 5-Jahres-Vertrag zu mieten, nicht kündbar, 1500 Quadratmeter oder mehr, ich weiß es gar nicht. Und dann haben wir, glaube ich, haben wir einige dieser 100.000 Euro haben wir noch in einen wirklich schönen Umbau investiert, was natürlich auch besonders gescheit ist als junges Technologie-Startup. Aber es war die schönste Dachterrasse Wiens. Also das ist mir wirklich bis heute peinlich. Ja, dann haben wir in New York, in London, in Hamburg haben wir Salespeople angestellt, die in ihrer ganzen, ich sag mal, die waren dann circa 1 Jahr, 1,5 Jahre dabei, die haben nicht einen Abschluss gemacht. Ja, und wir haben das, und haben uns immer erklärt, dass das demnächst kommt. Und wir haben es natürlich, also lauter solche Sachen. Ich habe ganz viele meiner Freunde von der Uni reingeholt, die halt auch null Erfahrung gehabt haben, die ich halt gern gemacht habe und musste die dann alle wieder entlassen, auch schrecklich. Und last not least, wir haben Verträge unterschrieben mit unseren Investoren, wo wir selber in persönliche Haftung gegangen sind. Das ist ja heute Gott sei Dank nicht mehr da. Aber wir haben uns dann in unserer Hybris, haben wir gedacht, wir sind eh Millionäre, alles gut, kein Problem. Und wie es dann eben nicht aufgegangen ist, sind wir wirklich mit persönlichen Kreditlinien von einigen 100.000 Euro sozusagen in dieser Firma gesessen. Das war dann wirklich, ja, existenziell, aber es war nicht gut. Ja. So, waren ein kleiner Auszug.
Ja, wie kommt man aus so einem, ich nenne es mal eher, nennen wir es mal Nullpunkt. Wie kommt man aus so einem Nullpunkt wieder hoch? Weil ich meine, ganz ehrlich, das klingt ja jetzt nicht so optimal, die Situation. Und sitzt wahrscheinlich zu Hause und denkst dir, na, Scheiße, was habe ich jetzt gemacht?
Naja, wenn es ein Nullpunkt wäre, wäre es ja noch gut. Es war ja eher eine Nulllinie, nämlich wirklich über, ich sage mal, 1,5, 1 Jahr war wirklich sozusagen perspektivenlos, muss man sagen. Und dann haben wir halt, dann war aber auch der Punkt da, wo man gesagt hat, okay, was waren die Optionen? Die eine Option war, Süßes zudrehen und in den Privatkonkurs. Das wäre die Konsequenz gewesen. Auch nicht lustig, aber dann wäre es zumindest ein Punkt gewesen. Und die andere Option war dann das, was wir gemacht haben, eben durchhalten, aber sehr wohl mit dem Rücken zur Wand, lass dich gut verhandeln. Ja, wir haben dann auch mit unseren Investoren ja dann de facto Klartext geredet und gesagt, okay, wenn wir das weitermachen, dann wollen wir eigentlich die Firma zurück. Und wir haben dann mit sehr, sehr wenig Geld oder nahezu keinem Geld unsere Investoren aus dieser ersten Finanzierungsrunde wieder ausgekauft, haben noch einmal Kredit aufgenommen, das war dann auch schon egal, und waren dann zumindest in einer Lage, wo wir dann wieder die Firma weitgehend im Eigentum gehabt haben. Und währenddessen haben wir halt Schritt für Schritt für Schritt an dieser Ericsson-Beziehung gearbeitet und das hat dann irgendwann einmal. Haben wir auch daran geglaubt und irgendwann haben wir gesehen, dass das anfängt zu fliegen und das gab uns halt dann die Kraft, das irgendwie durchzustehen. Und dann kam diese Idee mit dem Merger, das war nicht meine Idee, aber das war dann für uns die nächste ich möchte jetzt sagen, Rettungsanker, aber der nächste Weg aus diesem Eck rauszukommen und insbesondere etwas aufzubauen, dass das auch eine kritische Größe hat, international, um auch einen vernünftigen Exit hinzubekommen. Und so sind wir sozusagen Schritt für Schritt weitergegangen.
Und das war dann 3 United, wo dann auch unter anderem auch Markus Wagner mit an Bord war.
Genau, das haben wir mit Markus gemacht und dem Andreas Wiesmüller, der war der Dritte im Bunde. Und das waren dann eine sehr, sehr intensive knapp 2 Jahre, länger war es gar nicht. Aber die waren auch eine wilde Phase, aber eigentlich eine sehr schöne Phase, weil sehr erfolgreich und auch mit einem tollen Happy End. Ne?
Und bei dem Happy End, also ich habe ja immer das Gefühl, 3 United war so ein bisschen so dieser, ja, fast der Nährboden der ich nenne es mal die modernere Startup-Szene. Da war die Hälfte, war da irgendwie bei 3 United angestellt, hat da irgendwie was mit zu tun gehabt und das war einfach so eine kulturelle Basis. Es gibt aber eine Geschichte, von der ich weiß, ihr wart ja dann damals schon ein richtig fetter Exit. Also für damalige Verhältnisse, heutzutage ist es ja, sind es ja wieder alles ganz andere Dimensionen, also beeindruckender Exit, aber trotzdem Wahnsinn. Und da habe ich mal eine Geschichte gehört, dass du diesen Exit ja an einem eher spezielleren Ort so erlebt hast, nämlich am Schrank.
Ja.
Ja,
Ja,
Oliver,
das
jetzt,
musste jetzt kommen, oder?
jetzt komm mal raus, erzähl mal.
Naja, ich meine, wir waren damals ja noch jung, sagen wir es mal so. Aber also die Geschichte war die, dass VeriSign, das auf dem World Mobility Congress, oder wie hat der damals geheißen, also auf der großen Mobility-Konferenz in Barcelona, den Deal announced hat. Und wir natürlich dort vor Ort waren und auch tatsächlich an dem Tag unterschrieben worden ist, das finale Signing. Und naja, man kann sich ungefähr vorstellen, wie wir den Abend verbracht haben, oder besser gesagt die Nacht verbracht haben, nämlich eben ohne Schlaf. Und sind dann quasi straight vom Nachtclub in Barcelona zum World Congress eingeritten und hatten dann eben eine Pressekonferenz. Und haben noch gedacht, das geht sehr aus, wir können noch irgendwie uns irgendwo, sag ich mal, frisch machen, wie man so schön sagen würde. Und plötzlich sehen wir von der Ferne sozusagen den CEO und seine gesamte Kohorte von VeriSign auf uns zukommen. Und da hatten wir aber noch einen Drink in der Hand und haben halt kurz überlegt, wie wir jetzt mit dieser Situation umgehen. Und haben uns dann im Besenkammerl des VeriSign-Messestandes kurz zurückgezogen. Naja, alles gut und niemand hat es gemerkt und dann haben wir das gut über die Bühne gebracht. Das hat ein bisschen weh getan, dann kurz
Aber
einmal. Ja.
das heißt ja eigentlich, danach müsste die Entscheidung auch bei dir passiert sein, jetzt werde ich Investor, jetzt werde ich VC. Was hat dich damals dazu bewogen?
Gar nicht, gar nicht. Also ich habe dann einmal fast 2 Jahre für die VeriSign gearbeitet. Wir haben ja dann, ich bin ja übersiedelt in die USA, hab dann eben im Silicon Valley gearbeitet. Das war mal eine super Erfahrung. Und dann hatten wir eigentlich die Idee, nachdem VeriSign dann sich entschlossen hat, die ganzen mobilen Assets wieder zu verkaufen, dann hatten wir eigentlich die Idee, die Firma zurückzukaufen. Das ist uns dann nicht gelungen. Da haben wir dann den Bieterwettbewerb verloren. Und erst dann ist eigentlich aus der Not heraus eigentlich sozusagen die Idee entstanden, mit dem Team, das ich damals um mich gesammelt habe. Es waren eigentlich lauter Ex-United-Leute plus 2 Mitarbeiter von der VeriSign von der Westküste, haben wir dann eigentlich angefangen, mit Startups zu arbeiten. Und das hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Dann haben wir mit der Wikitude in Salzburg gearbeitet, mit der Alex Igelsberg, von der jetzt bei Adverity hoch erfolgreich ist, war damals auch mit dabei, hat sehr eng mit den Gründern von Vantesti gearbeitet. Das war damals so ein Umfeld, wo man das Gefühl hat, da geht was. Und dann, was wir aber gemerkt haben, okay, das funktioniert eigentlich nur, wenn wir mehr Kapital haben oder wenn irgendjemand hier im Umfeld Kapital einsammelt, weil sonst kommt es nicht. Und somit haben wir eigentlich dann aus der Not eine Tugend gemacht und das war der Startschuss von Speed Invest.
Und ich muss kurz einhaken davor, ihr hattet für mich eine meiner absoluten Lieblingsfirmennamen in der Übergangszeit, weil es gab ja dann die legendäre Spengergasse, wo so viele von diesen Unternehmen zu Hause waren. Und für mich war All About Apps das Unternehmen damals relativ nah beim Eingang. Und mit einer großen Regelmäßigkeit sind Lieferanten, Postboten gekommen und gesagt, Entschuldigung, ich suche Demerger. Und Demerger war einfach ein Traumtitel. Also The Margin, ja. Wie man es auch nennen könnte. Genau. Das heißt, habt ihr gesehen, okay, das kriegt nicht jeder hin mit dem Titel und auch...
Ja, in Wirklichkeit, das Titelthema war das kleinste Problem. Es hat leider auch das Geschäftsmodell so nicht funktioniert, muss man sagen. Also die Idee war, nachdem dieser Merger mit 3United so extrem gut funktioniert war, war eigentlich dieses Modell zu wiederholen und eben, wenn man so will, so Micro-Private-Equity im Startup-Bereich zu machen. Also eigentlich so kleinere Companies, die eben unter kritischer Größe sind, zusammenzuführen und dann zu verkaufen. Das war die Idee. Und das ist bis heute keine schlechte Idee, aber es geht halt nur mit Kapital. Und wir hatten damals kein Kapital, also außer dem eigenen. Und dann ist man in einer zu schwachen Position. Das hat zwar bei 3United funktioniert, da hatten wir auch kein Kapital, das war ja ohne Kapitalerhöhung, aber das war damals die große Ausnahme. Und das haben wir dann auch, das war dann eigentlich eine Lernkurve von 1-2 Jahren. Und parallel hatten wir eben diese individuellen Advisory Jobs mit Startups und dann haben wir gemerkt, okay, da ist Energie, da zieht es uns hin und so sind wir dann von Demerger auf Speedinvest gekommen.
Ich muss bei einer Sache noch kurz einhaken, was ich immer wahnsinnig spannend fand und auch wieder so aus der persönlichen Geschichte. Ich kannte vor euch keine erfolgreichen Gründer und Gründerinnen. Das kannte ich nicht. Hat mir auch nichts gesagt. Ich kannte auch niemanden, die es so irgendwie so in irgendeiner Form erfolgreich gemacht haben. Es war natürlich einerseits wahnsinnig inspirierend, mal so jemanden aus nächster Nähe so zu erleben. Und zweitens war es auch ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Weil man hat davor immer so sinniert, ja, was machst du, wenn du es mal zu Geld bringst? Und da war so mein Umfeld, die immer alle gesagt haben, ja, wenn ich es mal zu Geld bringe, da ziehe ich auf eine Insel und dann leck mich doch, da mache ich nichts mehr. Und plötzlich waren da aber lauter Leute, die es in irgendeiner Form zu Geld gebracht haben. Und anstatt auf eine Insel zu gehen und nichts mehr zu machen, hatte ich das Gefühl, die machen einfach nochmal sehr viel mehr und riskieren ihr Geld schon wieder und recyceln, wenn ich so nennen darf, das Geld schon wieder. Wie hat da auch dein Umfeld drauf reagiert? Die haben auch sicher gesagt, jetzt komm, jetzt lass doch mal. Und plötzlich wieder all in.
Ja, das stimmt. Und das ist ja genau die Dynamik, die sozusagen dieses Startup-Ökosystem weltweit eigentlich die letzten 10, 20 Jahre so den Unterschied gemacht hat. Das war ja, wie ich sagen, verkauft habe, war das auch genau die Lesart. Jeder hat erwartet, okay, jetzt kaufst du ein Zinshaus und ein Restaurant und alles gut. Ne? Das war sozusagen die. Und das hat mich aber persönlich nicht interessiert. Ja. Ich war auch noch zu jung dafür, sozusagen. Und insofern war das für mich völlig logisch, auch für den Markus, der war noch deutlich jünger als ich, wieder zurückzugehen. Und so haben sie auch die allermeisten anderen Gründer weltweit gemacht. Und so ist ja plötzlich hat sich diese Szene so massiv positiv entwickelt. Wenn ich ehrlich bin, bereue ich es bis zu einem gewissen Grad schon, weil was ich nicht gemacht habe, ich habe von 3United bis zu Speedinvest nicht einmal irgendein Time off genommen und nicht einmal 2-3 Monate. Und das war schon ein Fehler. Mhm. Das hätte ich schon machen sollen. Aber gut, dass ich sozusagen wieder zurückkomme und mir andere Dinge nicht so viel Spaß machen, wenn ich ehrlich bin, und ich auch nicht so gut kann, war für mich völlig klar. Ja, ist ja super, ist ja ein Traumjob.
Aber was ich, so wenn man es so ein bisschen so beobachtet, schon spannend finde, es wirkt auch so ein bisschen so, als wäre unter anderem mit mutigen Entscheidungen, aber auch zusätzlich einfach so ein ganz harter, ganz vertrauter Kern, mit dem man durch dick und dünn geht und auch wirklich, ja, über ein Jahrzehnt gemeinsam eng zusammenarbeitet, wirkt auch so ein bisschen wie das Erfolgsrezept.
In unserem Fall war das ganz sicher so, ganz sicher so. Ich meine, ich habe ja immer noch bei der Speedinvest einige Freunde, mit denen ich schon zum Teil über 20 Jahre zusammenarbeite. Das ist jetzt schon eher wieder die Ausnahme. Aber das braucht es. Also das ist ja auch, das braucht es. Und gleichzeitig natürlich jetzt in der neuen Welt, in der wir uns jetzt bewegen, sieht man auch fairerweise die Schattenseiten. Also dieser enge Zirkel war natürlich lauter weiße Männer, auch klar. Ne? Also da war von Diversität nicht die Rede, sondern das sind in Wirklichkeit die Leute, mit denen ich die United gemacht habe, mit denen habe ich dann auch die Merger gemacht, mit denen habe ich auch eben Speedinvest aufgesetzt, nicht leicht da reinzukommen von außen. Ne? Noch dazu mit vielleicht anderem Background. Also das hat ja auch und genau diese Mechanik sieht man in Berlin, genau die gleiche Mechanik sieht man in Stockholm, in London. Das sind eben wirklich alte, vertraute Bande, die natürlich wesentlich dazu beitragen, dass man schnell ist, dass man effizient ist, dass man schnell Deals machen kann, all diese Dinge, die gut sind. Aber es gibt eine Schattenseite auch.
Ich meine, da geht ihr ja ganz proaktiv gegen an. Ich meine, sprechen wir vielleicht nochmal gleich drüber. Also auf jeden Fall sogar nochmal drüber. Ich wäre dann aber ganz neugierig. Dann habt ihr mit Speed Invest gestartet. Und das war ja auch grundsätzlich für den österreichischen Markt und auch für den deutschen Markt. Ich meine, damals war, es gab, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch bin, es gab Business Angel Geld, Venture Capital, so in der Form, also eigentlich so fast nicht oder nicht. Erzähl uns ein bisschen über den Markt, wie das sich so entwickelt
naja,
hat, wie
das auch aufgenommen wurde. Würde ich so nicht sagen. Es gab schon Venture Capital, es gab auch in Österreich Venture Capital. Es gab eigentlich 2, 3 VCs in Wien, die alle in der Größenordnung von 20 bis 30 Millionen Euro sozusagen Fonds hatten. Also Gamma Capital oder Pontis haben die damals geheißen oder Global Equity. Und in Deutschland sowieso auch größere. Early Bird war damals schon am Weg, also damals schon unterwegs, einige andere auch. Ich möchte nicht despektierlich sein, aber das war sozusagen, was waren halt Fonds, die schon nach einem sehr, sage ich mal, traditionellen Weltbild gearbeitet haben. Das waren halt auch wirklich eher die Seniorenherren, die, wo man auch sozusagen in die Marmorhallen gekommen ist und dort halt auch sozusagen um Geld angesucht hat. Und dann gab es einmal lange Due Diligence und dann gab es einmal lange Wartephasen und dann hat man vielleicht irgendwann einmal eine Zu- oder Absage bekommen. Das war alles sehr, sehr sehr transaktional erstens und zweitens halt auch alles andere als auf Augenhöhe. Ja. Und so habe ich es kennengelernt und so wollten wir es halt ganz, ganz explizit nicht machen. Und dann ist so langsam, und wir waren halt eine davon, aber es gab viele andere auch, Cherry oder in Deutschland oder andere, dann kam so diese erste Generation von diesen erfolgreichen Gründern, die gesagt haben, okay, bitte lass uns doch ganz normal miteinander reden und lass uns nicht Monate damit verbringen, irgendeine Due Diligence zu machen, wenn man eh noch nicht weiß, was passiert. Und dann kamen die und die haben dann halt auch sehr schnell das Ruder übernommen in Deutschland, in Österreich und sonst wo.
Das heißt aber auch also Speed Invest als Name.
Und viele quasi dieser Fonds. Als...
Bitte.
Genau, das Speed Invest als Name war dann genau der. Also eigentlich wollte ich es ja Speed Fund nennen. Ich durfte nicht das Wort Fund in den Titel nehmen und dann sind wir halt auf Speed Invest gekommen. Aber das war genau der Punkt. Also ich habe mich das. Wir waren ja damals mit einer Runtesting, mit anderen, mit Wikifolio, in ganz vielen dieser Finanzierungsgespräche und dieses Slow-No im Sinne von ständig warten und dann doch nicht, das hat mich wirklich maßlos geärgert und da habe ich extrem respektlos gefunden und das war halt sozusagen dann die Kontraposition dazu.
Das heißt, es geht aber auch darum, tatsächlich auch schneller als die anderen eine Firma einzuschätzen, schneller zu erkennen, kriegen die es hin oder nicht, schnellere Due Diligence. Erzähl uns mal ein bisschen, was ist so euer Geheimnis, dass ihr das besser könnt als die anderen? Ich meine, klar, wahrscheinlich sagt ihr auch ein bisschen mehr Mut, aber in Wahrheit, wenn ich jetzt denke, du machst das seit 20 Jahren, Speed Invest ist mittlerweile, hey, komm, einer der erfolgreichsten in vielen Verticals, der erfolgreichste Fonds in Europa, teilweise weltweit. Was macht ihr denn jetzt so gut? Ich meine...
Also grundsätzlich... Was machen wir gut? Also ich persönlich habe, glaube ich, gute Leute an Bord geholt. Das ist, glaube ich, einmal mein Beitrag dazu. Weil viele der Deals, die allermeisten Deals, die wir machen, habe ja nicht ich entschieden oder outgesourced, sondern ich habe Vertrauen in teilweise auch sehr junge Investoren gegeben, die dann halt diese Deals gemacht haben. Ich glaube, es ist eine Frage von, man braucht ja nicht nur ein Assessment-Skill, also sozusagen das eine ist, die Firma zu beurteilen. In Wirklichkeit in den letzten Jahren war es ja vor allem auch ein Sales-Skill. Also man muss ja wirklich auch sozusagen die Gründer überzeugen, mit einem zu arbeiten. Also ich glaube, den letzten Deal, der nicht kompetitiv war bei uns, ist wahrscheinlich 2 Jahre her. Das heißt, wir müssen eigentlich bei jedes Investment, das wir derzeit machen, müssen wir sozusagen die Gründer überzeugen, nicht mit anderen, sondern mit uns zu arbeiten. Und das ist inzwischen mindestens so wichtig wie die Auswahl. Und da haben wir halt sehr, sehr früh sehr viel investiert in Differenzierung. Und das hilft uns jetzt wahnsinnig. Wir haben halt, waren nie die mit 3, 4 Partnern und 2, 3 Associates und viel Geld sozusagen einen Fonds aufgesetzt haben, sondern wir haben eigentlich eine Company gebaut, vielleicht auch deswegen daher, wo ich herkomme, haben eben immer die Frage bekommen, wie in Gottes Willen könnt ihr so viele Leute finanzieren? Warum seid ihr so ein großes Team? Warum habt ihr so viele Plattformleute? Warum macht ihr das eigentlich alles? Es geht doch auch viel, viel einfacher. Und das hat halt immer diese Perspektive gehabt, naja, wir müssen besonders viel Wert auf den Tisch bringen, damit die Leute mit uns arbeiten, weil wir kommen aus fucking Austria und du, also wer nimmt uns ernst? Und das hat sich irgendwann einmal gedreht und dann hatten wir sozusagen die guten Argumente auf der Hand, wo dann plötzlich diese Konkurrenzsituation für alle sehr, sehr groß geworden ist. Und damit sind wir jetzt in einer Situation, wo viele das nachhupfen müssen, was wir eigentlich seit 10 Jahren sozusagen gemacht haben, nämlich in diese Strukturen zu investieren.
Stark.
Das ist ein bisschen eine andere Geschichte, aber die Auswahl ist immer noch wichtig, aber ohne diese Magnetwirkung, dass die Top-Fonds, dass die Top-Gründer zu dir kommen, nützt dir die beste Auswahl nichts.
Aber wenn wir jetzt doch kurz über die Auswahl sprechen, gibt es da jetzt persönlich bei dir irgendeine Secret Sauce, wo du sagst, da schaust du am allermeisten drauf und das hat sich in der Vergangenheit besonders bewährt?
Naja, natürlich gibt es also das, was man unter Pattern Recognition sozusagen abspeichern kann, das habe ich, glaube ich, schon ganz gut. Also was kann ich schnell erkennen? Ich kann schnell Bullshit erkennen, das gelingt mir auch in einem Zoom-Call relativ schnell. Mhm. Ich kann, wenn ich, und das klingt jetzt ein bisschen unsympathisch, aber ich kann auch Mittelmaß schnell erkennen. Also es gibt halt leider ganz viele Gründerteams, die extrem sympathisch und gute Sachen machen, aber halt nicht in dieser Top-Liga spielen, die wir brauchen, damit unser Geschäftsmodell funktioniert. Das kann man auch relativ schnell erkennen. Und dann hat man halt, muss man in kürzester Zeit mit Gründern eine Beziehung aufbauen. Und das jetzt zum Teil halt sehr viel über Video und das gelingt mir wahrscheinlich leichter als anderen, weil ich halt auch eine Geschichte habe, die da gut dazu passt. Das wären wahrscheinlich die Punkte. Aber, und man muss halt, also es reicht einem nicht die Emotion, man muss schon auch analytisch und strategisch gut mitdenken. Und ja, das sind die Skills, die man braucht als VC.
Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ihr traut euch auch, sagen wir mal, Dinge anzugreifen, wo andere sagen, nee, das wollen wir gar nicht machen. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren hieß es zum Beispiel Marketplace, also sprich ein duales Marketing, das ist das größte No-No-No aller Zeiten. Früher hat immer jeder gesagt, wir haben ein Marketplace, Antwort von Investoren war, okay, I'm out. Und plötzlich sucht ihr euch auch so ein Vertical und geht genau rein.
Ja, wobei Marketplace, es waren immer extrem erfolgreich. Also es ist schlicht und einfach eine Fehleinschätzung. Es zu jeder Zeit in digitalen Geschäften haben Marketplaces funktioniert, von eBay bis Spock, bis eben Airbnb und wie sie alle heißen. Was eher bei uns war, wir hatten, wenn man ehrlich ist, nicht wahnsinnig viel Kompetenz in Marketplaces. Also wir haben gewusst, das ist ein spannendes Thema und dann haben wir halt relativ unternehmerisch uns Leute gesucht, wie der Matthias Ockenfels in Berlin und andere, die uns dann dieses Know-how in die Firma reingebracht haben. Das war eher wahrscheinlich der mutige Schritt.
Das war auch bescheiden, wie du das so machst, muss ich ganz ehrlich sagen. Just saying.
Naja, also wir hatten Tour Raider und wir hatten Spock. Das waren natürlich schon ganz gute Marketplaces, aber die hatten wir, weil wir in Österreich waren und die auch in Österreich waren und man sich gekannt hat und wir waren sozusagen, aber die haben nicht uns ausgewählt, weil wir die grandiosen Marketplace-Experten waren. Das waren wir damals nicht. Aber inzwischen kennen wir uns ganz gut aus.
Kannst du? Das denke ich mir. Kannst du uns so ein paar Dinge auf den Weg geben, die dir sehr wichtig sind in Companies oder in Startups, wo du das Gefühl hast, dem wird nicht genug Wert beigemessen? Ja, du siehst ja Hunderte, du siehst Tausende und ich weiß, alle sagen ja immer Team und bla, sehe ich ja auch so, aber gibt es da so ein paar Sachen, wo du immer wieder merkst, dass
es... Naja, es sind eben die meisten Dinge sind schon 100-mal gesagt. Also was man schon merkt, ist dieser unbändige Wille, etwas wirklich Großes zu bauen, das sind zum Teil auch wirklich problematische Persönlichkeiten, muss man sagen. Und da ist auch das Ego riesengroß und da ist die, die dahinterliegende Druck, sich, der Welt, wem auch immer etwas zu beweisen. Also das muss man spüren. Und wenn es diese, und das ist, also es gibt ja diesen Satz, also, a chip on the shoulder is a chip in your pocket, im Sinne von, dass der Investor damit Geld verdient. Das ist schon wirklich so. Und oft sind besonders ausgeglichene, gute Persönlichkeiten gar nicht die, die dann eben diesen Chip on their shoulders haben. Und das, also, ja, darauf muss man schauen. Ist nicht immer leicht. Und das andere ist wirklich, also, wenn man immer sagt, Team, 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 die Wahrheit ist, man muss schon auch extrem genau sich die Konkurrenz anschauen, man muss sich wirklich genau anschauen, ob das ein großer Markt ist. Also wir können schlicht und einfach nicht in ein Startup investieren, das nicht das Potenzial hat, in diese berühmte Unicorn-Kategorie zu kommen. Das ist inzwischen so. Und so ist es auch für alle anderen Top-Investoren in Europa. Die brauchen diese Perspektive. Und da ist dann schon das Produkt, die Idee plötzlich sehr, sehr wichtig. Ja.
Du hast das Team angesprochen. Ich finde sehr spannend, auch mit dem Chip on the shoulder und diese extremen Persönlichkeiten. Gleichzeitig sehen wir halt dann, dass Gründer auch mit der Zeit und Gründerinnen dann eine sehr große Verantwortung tragen, auch fürs Team, wo halt auch ein gewisser Anstand von Vorteil ist. Ist es deines Erachtens klug, wenn man jetzt sagt, das ideale Gründerteam hat jemanden, der diesen bisschen Extremismus bringt und diesen Willen, alles zu erreichen und gleichzeitig dann vielleicht jemanden, der das ausgleicht, oder clashen die dann intern, was jetzt durchaus auch eine Frage in Richtung Diversität ist?
Ja, das stimmt und das ist ein ganz wichtiger Punkt. So, und eigentlich diese Persönlichkeit mit diesem Chip on his shoulder meistens, muss halt in der Lage sein, das selber zu reflektieren und zu erkennen, dass es dann andere Menschen um ihn oder um sie herum braucht, die das ausgleichen und die auch die Firma auf einen anderen Level bringen können. Und das ist das Schwierige. Und das ist natürlich insbesondere in der Seed-Phase schwierig zu sagen, weil das sagen dir halt natürlich alle, dass sie das tun werden. Aber das ist der große Unterschied. Ein Julian von VFox ist genauso ein paradigmatischer sozusagen Guy, der sich was beweisen muss und wirklich fast ein bisschen crazy ist, aber der hat immer geschafft, Leute um sich aufzubauen, die sozusagen der Firma Halt gegeben haben über seinem also Beyond Team. Und das ist gleiches bei Tier oder bei, ich meine auch Bitpanda, ist sicher auch, würde ich auch so in die Kategorie geben. Ja.
Das heißt aber auch nicht, es geht jetzt nicht darum, der Überbro zu sein, der unfreundlich ist und 10x-Chucker von sich gibt, sondern einfach eine klare Persönlichkeit zu sein mit einer Vision. Das heißt, man kann auch durchaus nett sein, aber eben auch so getrieben.
Absolut. Und vor allem muss man an sich selbst arbeiten und sich weiterentwickeln. Und jedes, die Gründer, die wirklich erfolgreich sind, sind andere Menschen. Ein paar Jahre, nachdem sie sozusagen das gegründet haben. Also VFox haben wir vor 6 Jahren, wie wir eingestiegen sind, war das eine Mini-Company und jetzt ist der Julian ein anderer Mensch in gewisser Weise. Das ist bei allen denen zu beobachten. Und die machen riesige Entwicklungsschritte und zwar wirklich auch auf tiefer persönlicher Ebene, hoch selbstreflektiert, arbeiten daran mit Coach, investieren darin Zeit, investieren ins Team, in die Teamkultur. Also das ist schon ein ganz großer Erfolgsfaktor.
Da möchte ich kurz einhaken. Auch da bin ich sehr neugierig, weil du sagst gerade, sie investieren in sich, sie arbeiten mit Coaches. Wir haben vor kurzem über GoStudent gesprochen. Und da war die Aussage, dass du eigentlich als so ein extremer Gründer, dass es eigentlich wie Leistungssport ist, wie Hochleistungssport, war die wunderbare Aussage. Das heißt auch mentales Training und. Was sind so 2, 3 Dinge, die man den Leuten mit auf den Weg geben kann dort draußen, die sozusagen Skills sind, die man gar nicht früh genug sich aneignen kann, die aber gerne übersehen werden?
Ja, also ich finde die Hochleistungssportmetapher eigentlich sehr passend. Ich habe ja selber auch wirklich kompetitiv Sport gemacht und das sind schon ähnliche Persönlichkeiten. Das sind schon ähnliche Persönlichkeiten. Da gibt es halt auch diesen obsessiven Drang, nichts anderes als dieses eine Thema zu machen, Tag ein, Tag aus und jeden Abend und jede Nacht und an sich zu arbeiten. Im Sport ist es leichter, das ist halt sehr körperlich, aber auch da mentales Training natürlich. Im Startup-Bereich ist es viel, viel komplexer, weil man viel mehr eben ein soziales Gefüge sozusagen managen muss und entwickeln muss. Das ist viel, viel schwieriger, als sich für einen Sport vorzubereiten. Und dieses Skillset, eben genau dieses Skillset an etwas sozial, ein soziales Gefüge, ein Team zu entwickeln, eine Organisation zu entwickeln, ist ja das, was dann eben nicht mit Einzelgängern und reinen Egomanen zusammenpasst. Und das ist sozusagen die Kunst.
Du hast spannend, weil ja auch einige Startups quasi sich am Teamsport ein Beispiel nehmen und quasi sagen, okay, sie managen jetzt ihre Startups wie eine Fußballmannschaft oder Footballmannschaft. Dass da schon Elemente auch wieder kommen.
Ich werde aber schon neugierig. Das heißt, in Wahrheit, wenn man so möchte, wenn man bei diesem Bild bleibt, ich bin ja ein riesengroßer Motorsport-Fan und in Wahrheit sind ja die meisten von denen ja alle relativ ähnlich schnell, aber dann gibt es die einen, die einfach die Stückchen mental stärker sind und in Wahrheit im Kopf schon längst gewonnen haben, bevor die anderen, wenn die anderen noch so ein bisschen zweifeln. Ist es eigentlich auch so die Kernaussage, dass man sagt, schau, klar kannst du ein tolles Produkt bauen und alles drumherum, aber dass du eigentlich auch in deinem Kopf mit deinem mentalen Umgang sozusagen den Unterschied machst, ob das 2x oder 10x ist. Also das letzte schon, ja. Bisschen rausquetschen.
Naja, es geht darum, ein Bild zu zeichnen, das an das andere glauben können und nicht nur glauben wollen, sondern auch zutiefst überzeugt sind, dass es so passieren wird. Also und das ist natürlich viel leichter, wenn du vorher schon Erfolg gehabt hast, und das ist viel schwieriger bei First-Time-Founder, und deswegen ist ja ein Felix von GoStudent so eine nahezu singuläre Person, weil er das eigentlich von Anfang an genau diese Aura ausgestrahlt hat, I will do it, und one way or the other sozusagen, und das ist ja auch das, was viele, viele der anderen hoch erfolgreichen Gründer können. Und da ist dann aber eben das ist eben dann wirklich eine feine Linie zwischen sozusagen sich selbst und der Welt irgendetwas erzählen eben aber offen zu bleiben, flexibel zu bleiben im Kopf, mit anderen Menschen hinter sich zu holen. Das ist dann eben der Unterschied zwischen Bullshit und wirklich hoch erfolgreichen Startup-Gründer, Gründerinnen.
Du hast jetzt besonders die letzten oder vor einem Jahr bis vor 3 Jahren warst du auf einer großen Fundraising-Tour für Speedinvest 3. Du hast das sehr erfolgreich abgeschlossen, aber immer wieder auch Facebook zu lesen, wo du auch in Europa unterwegs warst. Was waren da deine größten Learnings? Also wenn es wirklich darum geht, großes Geld aufzustellen, worauf muss man da achten?
Naja, man muss das Geschäft wirklich extrem gut verstehen. Also ich habe wahrscheinlich erst mit Speedinvest 3 wirklich im Detail verstanden, wie große institutionelle Investoren ticken. Die haben ganz, ganz klare Boxen, wo du rein musst, und du hast ganz, ganz klare Anforderungen und Fragen, die du beantworten musst. Und wenn du das nicht kannst, dann bist du einfach not ready for them. Und wir waren eigentlich erst mit Speedinvest 3 wirklich ready for them. Also diese Lernkurve, die habe ich wirklich unterschätzt. Das kann man inzwischen auch alles mit Podcasts und mit Blogposts sich aneignen, aber die Übung muss man wirklich machen. Und auch dann geht es wieder darum, also ähnlich, es ist ein Sales-Job, du musst eine ganz klare Vision in wenigen Minuten erklären, du musst ganz schnell zum Punkt kommen, warum du anders aufgestellt bist als die 27 anderen Seed-Fonds in deiner Region, und musst wirklich am Punkt sein. Und das war, ich meine, das mache ich ja nicht zum ersten Mal, aber das ist schon auch für mich immer noch eine echte, echte Herausforderung. Das hat aber auch wahnsinnig Spaß gemacht. Also ich muss sagen, das ist ja sehr fun. Ja.
Wie gehst du eigentlich mit dem Thema Zweifel um? Ich wäre jetzt mal neugierig.
Na, Zweifel hat im Fundraising keinen Platz. Ne? Also Zweifel hat schon. Also Zweifel hat ganz viel Platz in unseren internen Diskussionen und hat auch ganz viel Platz in der Nacht bei mir. Also das ist natürlich schon total da. Und die Frage, ob man da am richtigen Dampfer ist und wie man auch den Generational Change bei uns gut hinbekommt. Und ist man da, wird man zu groß, ist man noch nah genug bei den Gründern, all diese Themen. Natürlich. Wenn man diese Zweifel auch offen anspricht und diskutiert und intern und vor allem mit sich selbst auch sozusagen nicht wegschiebt, dann hat man halt auch gute Antworten und hat in der Regel bessere Antworten als der Investor, der sich das gerade das erste Mal fragt. Und dann muss man halt sehr, sehr am Punkt sehr klar und ohne, ohne mit der Wimper zu zucken, die richtige Antwort am Tisch haben.
Das ist eine schöne Antwort. Jetzt vielleicht nochmal so, wir nähern uns ja mit großen Schritten dem Ende dieses Podcasts zu. Und jetzt bist du aber auch ein, jetzt nicht gesagt Beobachter, um Gottes Willen, du bist ja einer der Architekten des österreichischen Startup-Ökosystems, wenn ich so möchte. Und wenn du jetzt ein bisschen Revue passierst, jetzt haben wir es ja ein bisschen gemacht, was sind so diese 2, 3 Stellschrauben, wo du sagst, okay, in der idealen Welt, also zack, das würden wir ändern, das würden wir sofort machen. Was wäre das?
Naja, was wir brauchen, was wir wirklich brauchen, wir brauchen wesentlich mehr Investoren, auch mehr unterschiedliche Investoren in Österreich, die auch in der Breite investieren. Das nützt, die Speedinvest ist schon wichtig für das österreichische Startup-Ökosystem, aber wir machen ja nur eine ganz wenige Handvoll von Investments in Österreich. Das ist einfach geschuldet an unserem internationalen Setup. Wir brauchen viel mehr, wir brauchen, und zwar auf allen Ebenen, insbesondere in dieser Phase Late Seed, Series A, Early B, da brauchen wir einfach mehr Breite. Mehr Breite und auch Unterschiedlichkeit. Es braucht mehr CVCs, es braucht mehr Family Offices, es braucht mehr aktive Business Angels. Ich meine, wenn man ehrlich ist, die Garde an Business Angels, mit denen wir vor 10 Jahren angefangen haben, sind immer noch die Namen, die im Zentrum stehen. Das ist ja eigentlich ein Armutszeugnis, wenn man ehrlich ist. Also wir brauchen viel mehr eine nächste Generation an Angels, wie das in Berlin, in anderen Hubs ja längst der Fall ist.
Jetzt wäre ich neugierig. Ich meine, das Geld ist ja prinzipiell vorhanden. Woran liegt's?
Naja, also wir hatten noch nicht die großen Exits. Das ist sicher ein großes Thema. Also ein Punkt ist halt, dass wir noch nicht die Unicorn Returns haben, wo dann nicht nur 1, 2 Leute, Armin und Kathi oder Flo oder andere, Geld gemacht haben, sondern wo die nächste und die übernächste Ebene im Unternehmen auch als Business Angel schon auftreten können. Das heißt, da fehlt uns die Breite. Das wird kommen. Das wird auch schneller kommen, als man so glaubt. Also ich glaube, das ist jetzt wirklich, wir sind auf einem Tipping Point in Österreich, aber das hatten wir bis jetzt nicht. Und insofern ist noch immer das unter Anführungszeichen alte Geld dominierend in der österreichischen Startup-Szene und das hilft uns nicht weiter. Wir brauchen neues Geld, wir brauchen das Geld von technologieaffinen Gründern, First Employee, Second Employee, diese Szene brauchen wir.
Vielleicht noch, bevor wir zu Moonshot und Predictions kommen, dich noch eine ganz interessante Frage an den Investor, Oliver. Wenn du dir aussuchen könntest, eine Company weltweit, also wirklich alle, wo du jetzt exklusiv ein Ticket machen kannst, gibt es da irgendjemanden, wo du so richtig gerne dabei wärst?
Go Student.
Schönes Ding, mein Lieber. Okay.
Ja.
Gibt's so vielleicht dann noch das eine Ding, das dir entkommen ist, wo du bis heute dir sagst,
na klar,
aber nicht schnell genug.
Viele.
Wer ist das?
Naja, ich meine, wir haben Bitpanda viel zu spät erwischt. Wir hätten damals in der Gründungsfinanzierungsrunde mitmachen können und haben damals dem Eric und dem Paul abgesagt, weil wir es schlicht und einfach nicht kapiert haben. Das tut weh. Gott sei Dank sind wir dann noch reingekommen und jetzt sind wir natürlich wahnsinnig froh, mit denen gemeinsam diese Reise zu machen. Wir hätten bei Number 26 ist damals noch geheißen, oder eigentlich hat es ja noch anders geheißen, auch in der ganz frühen Seed-Runde, ja. Papaya, genau. Also noch zu einer ridiculous Valuation einsteigen können. Der Stefan war ja damals schon Angel. Haben wir auch relativ cocky abgesagt. Ja, gibt schon so ein paar, die wehtun. Ja. Aber mein Gott, letzte Job. Ja.
Und ich meine, vielleicht noch so als letztes Thema, bevor wir zu den Moonshots und Predictions kommen. Ihr habt ja das Thema Diversity von ganz kurz angeschnitten. Und da habt ihr euch jetzt gesagt, okay, da muss jetzt auch was passieren. Und da seid ihr jetzt sehr, sehr proaktiv, sehr stark, sehr mutig in einen neuen Bereich gegangen, der auch Markus und mir also absolut aus der Seele spricht. Vielleicht kannst du uns ganz kurz noch erzählen, was es damit auf sich hat.
Das ist ja eine wirkliche langfristige Thematik und lässt sich nicht mit einzelnen Initiativen sozusagen abfrühstücken. Aber was wir merken und was ich auch als sozusagen Chef dieser Firma merke, ist, das ist also wenn du Diversity und Inclusion nicht ernst nimmst, dann hast du auch intern ein Problem mit deinen Talenten, weil dann gehen nämlich die besten Leute, weil sie einfach ein Arbeitsumfeld brauchen und wollen, dass das ernst nimmt, und insofern ist es alternativlos, und zwar intern, also auf so vielen Ebenen, und einer dieser Ebenen ist eben auch Investments, und da hatten wir halt ein bisschen Glück, nämlich eine relativ enge Beziehung mit Softbank, die eben mit Emerge einen Accelerator für Diverse Founding Teams aus den USA gerade nach Europa bringen und eben einen Partner gesucht haben, mit dem sie das auf Seed-Ebene in Europa umsetzen können, und das haben wir natürlich sofort uns gegriffen, das Thema, und sind mit Softbank jetzt seit einigen Monaten intensiv am Arbeiten und haben das eben vor wenigen Tagen announced. Und das ist schon cool, das macht auch richtig, richtig Spaß, und da wird auch richtig gutes Geld fließen und hoffentlich weit über die 10, 15 Startups, die da sozusagen dann ausgewählt werden, sondern das ist ja dann auch eine Koalition. Wir haben da andere Top-Seed-Fonds reingeholt, wie Brega in Frankreich oder First Minute oder Kindred in UK oder Cherry in Deutschland. Also da tut sich gerade eine Koalition zusammen, die schon was bewegen kann. Und das genau die Dinge machen mir natürlich wahnsinnig Spaß.
Für die das Thema neu ist, kannst du vielleicht nur ganz kurz sagen, was da passiert?
Es ist ein unter Anführungszeichen klassischer Accelerator, wo innerhalb eines Monats kann man sich da jetzt bewerben. Emerge Accelerator googeln, kommt man gleich hin. Und das Besondere, und das ist das, was mir ganz wichtig ist, ist ja, das ist ein acht Wochen Programm, wo am Ende ein Demo-Day ist, aber mit Softbank, mit uns und mit diesen genannten Fonds gibt es ein ganz großes Commitment, auch tatsächlich eine proper Seed Round, also eine große Seed-Finanzierungsrunde im Lead umzusetzen für diese Unternehmen. Und das ist was anderes als ein 100k, 200k Marketing-Ticket, sondern da geht es echt um, da macht man wirklich einen Unterschied für diese Firmen. Das ist auch im Kerngeschäft dieser Player wie uns. Also wir haben nichts davon, 100k in ein Accelerator-Startup zu investieren. Wir wollen eine Seed-Runde leaden, und damit ist das im Kerngeschäft auch von uns und diesen anderen Playern. Und das ist schon gut, glaube ich. Das haben sich diese Gründer auch verdient und nicht eben diese Nice-to-Have-Programs.
Und diese Gründer sind ja, nur um es nochmal von dir zu hören, sind ja auch eben eher auch aus einem sehr diversen Umfeld, richtig?
Das ist das Kriterium, genau. Und ich meine, absurderweise, oder es ist halt immer noch so, dass auch Female-Founders unter divers laufen, auch wenn sie 50% der Bevölkerung ausmachen, aber es geht um Female-Founders, es geht um Gründer, die nicht weiß sind, ganz banal gesprochen, also mit anderem ethischen Hintergrund. Es geht auch um LGBT-Gründer, es geht um Flüchtlingsgründer mit Flüchtlings-Background. Das sind so die Kategorien, auf die wir uns fokussieren. Wir hoffen, dass wir da einige hundert seriöse Bewerbungen bekommen und sind uns ganz, ganz sicher, dass da tolle Projekte dabei sind. Aber wie gesagt, auch wenn man da nicht dann unter den 10, 15 Startups dabei ist, wir haben, glaube ich, inzwischen über ein Dutzend weitere Partnerschaften mit solchen tollen Organisationen wie Female Founders und anderen abgeschlossen. Das heißt, da kommt viel Support auch für die breitere Gruppe dazu.
Super, und die Phase ist ja ein Startup quasi im Seed-Stadium, das aber auch ein funktionierendes Produkt schon aufweisen muss. Ja, Seed.
Genau, das war Softbank wichtig. Softbank bringt ja vor allem auch ihr Portfolio auf den Tisch. Also die haben auch ganz explizit, werden anbieten, dass dann mal als Gründungsteam mit den Ubers und wie sie alle heißen, unfassbares Portfolio von Softbank zusammenarbeiten kann. Und das geht halt schon besser, wenn man ein Produkt hat. Ja.
Das ist okay dann. Stark. Das heißt, da wird auch noch eine ganze Menge passieren. Finde mir sehr, sehr spannend. Oliver, ich glaube, wir könnten dir noch Stunden zuhören, dir Ewigkeiten Fragen stellen. Wir wissen allerdings auch, dass alles Gute dann auch irgendwann mal zu einem Ende kommen muss. Und würde dich wie immer auch traditionell darum bitten, uns eine Prediction zu geben, wo du sagst, das wird auf jeden Fall passieren. Das ist keine Investment-Empfehlung oder sowas, ihr Kinder dort draußen. Nicht, dass ihr sagt, hier, Oliver hat gesagt und ich habe ja Omas Haus draufgesetzt und was ist denn da los? Aber eine Prediction. Und dann frei nach dem großartigen JFK ein Moonshot, wo du sagst, okay, also das irre.
Ja, meine Prediction, Meine Prediction ist wahrscheinlich, dass der ATX, genauso wie der DAX, in 10 Jahren ziemlich anders ausschauen wird und in 10 Jahren eigentlich mit 60, 70% venture-finanzierten Unternehmen ausgestattet ist. Und genau dieser Generationswechsel wird auch in Österreich stattfinden und wird bald stattfinden, viel schneller als wir glauben. Und ich möchte nur eine kleine Nebennotiz, wenn man sich die größten Versicherungsunternehmen in Österreich anschaut, die an der Börse sind, die sind alle ungefähr gleich wert wie Fox, die vor 5 Jahren gestartet haben. It's gonna happen. Ja.
Das ist schon mal eine sehr geile Prediction. Also, das wäre für anderen Moonshot, aber ich mag deine Confidence und Weitsicht
Es,
und deinen
ja.
Moonshot.
Ja, Moonshot, die nächsten Unicorns, die kommen, werden wirklich zu Themen kommen, wo jeder intuitiv versteht, dass das sozialen Impact hat. Das ist ja das Wunderschöne, was mir. Ich habe das Gefühl, wir kommen gerade full circle, auch persönlich, gesellschaftlich, dass die spannendsten Unternehmen bei uns im Portfolio haben einen unmittelbaren Impact. Und diese Trennung zwischen Impact Investing und unserer Welt ist vorbei. Und Climate Tech, Health Tech wird sozusagen die Headlines dominieren für die nächsten Jahre. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ja.
Schön. Lieber Oliver, wir freuen uns sehr darüber. Ihr da draußen, wir freuen uns ebenfalls sehr darüber. Spannender Podcast, sehr würdiger Podcast Nummer 100. Jetzt haben wir aber auch ein bisschen Druck, dass Podcast Nummer 250 auch nochmal richtig gut wird. Bei Nummer 1000, Markus, schnappen wir uns Jeff Bezos. Was meinst du? Wir müssen es ja irgendwie steigern.
Gut so.
Finde ich auch gut.
Da ist ein Moonshot.
In dem Sinne, das
Absolut.
Wird mir toll. Vielen, vielen Dank euch dort draußen. Nicht vergessen, es gibt uns auch auf YouTube, also unbedingt mal reinschauen. Wenn du gerade auf YouTube bist, hör rein auf Spotify. Und in dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, lieber Oliver Holle. Und vielen, vielen Dank dir da draußen. Dankeschön.
Danke, hat Spaß gemacht.
Danke, Oliver.